Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Seit der Nacht zum Dienstag ist er zerstört, der Kachowka-Staudamm im von Russland besetzten Teil des Gebiets Cherson. Wie es zu diesem Dammbruch gekommen ist, das wirft noch viele Fragen auf. Klar ist, die Katastrophe hat enorme Folgen für Mensch und Umwelt. Überflutete Ortschaften, Evakuierungen, gestörte Trinkwasserversorgung. Und die internationale Atomenergiebehörde IAEA warnt, der sinkende Pegelstand des Stausees könne auch die Sicherheit des nahegelegenen Atomkraftwerks Saporischschja bedrohen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dagmar Röhrlich, die die Ereignisse rund um das AKW seit Beginn des Kriegs in der Ukraine verfolgt. Dagmar, wie groß ist denn das Risiko, das akut für die Anlage besteht?
Also akut besteht kein Risiko, das sagt auch die IAEA. Also Saporischschja liegt ja flussaufwärts, ist also nicht direkt von den Überschwemmungen bedroht. Und auch was die Kühlung angeht, dann ist derzeit kein unmittelbares Risiko da.
Kein unmittelbares Risiko, warum ist denn die Versorgung mit Kühlwasser nicht unmittelbar bedroht?
Also als der Staudamm gesprengt wurde, da lag der Pegel im See bei ungefähr 16,5 Meter. Er fällt seitdem unregelmäßig. In den nächsten Tagen dürfte er also irgendwann mal diese Marke von 12,7 Metern unterschreiten, die für das Kernkraftwerk wichtig ist. Denn ab da kann kein Wasser mehr rübergepumpt werden. Aber auch das ist jetzt keine unmittelbare Gefahr, denn auf dem Gelände gibt es halt mehrere Quellen für Kühlwasser. Man ist nicht nur auf diesen Kühlteich angewiesen.
Was sind das für Quellen oder Wasserreservoirs auf dem Gelände?
Also im Normalbetrieb, bekommt das Kraftwerk sein Kühlwasser und für die Kondensatoren und nicht sicherheitsrelevanten Anlageteilen aus einem riesigen quadratischen Kühlteich. Der ist mit dem Stausee verbunden, aber diese Verbindung kann man halt schließen. Der ist im Moment komplett gefüllt und hat ausreichend Wasser gespeichert, um über die nächsten Monate zu kommen. Was jetzt an Wärme in den sogenannten sicherheitsrelevanten Bereichen anfällt, also Reaktoren und Abklingbecken, das läuft eh im Kreislauf über ganz spezielle Teiche. Dort wird das Kühlwasser dann, das aus dem Reaktor kommt, durch Versprühen gekühlt und zurück in die Anlage gespeist. Das System ist völlig unabhängig davon, wie der Wasserstand im Stausee aussieht. Und ersetzt werden muss eigentlich nur das, was verdunstet.
Das heißt, diese Anlage braucht im Grunde relativ wenig Kühlwasser?
Im Moment ja, weil halt alle Reaktoren abgeschaltet sind. Würde noch einer laufen, sähe das natürlich anders aus. Im vergangenen September ist der letzte Block heruntergefahren worden. Und 5 der 6 Reaktoren, die sind in der sogenannten Kaltabschaltung. Das heißt, es reicht, wenn man das Wasser im Kreislauf führt. Der 6. Reaktor, der ist noch in der Warmabschaltung, ist noch etwas heißer, aber braucht auch sehr, sehr viel weniger Kühlung als zuvor. Was immer wieder mal eine Rolle spielt, sind die Notstromdiesel. Wenn die angeworfen werden müssen, weil die Stromverbindung nach draußen nicht mehr steht, das war schon 7-mal der Fall, dann müssen die natürlich auch gekühlt werden.
Du hast eben gesagt, das Kühlwasserreservoir sollte noch mehrere Monate halten. Was würde denn danach passieren, wenn es tatsächlich irgendwann erschöpft wäre?
Also auf dem Gelände gibt es noch diverse andere alternative Wasserquellen, also beispielsweise Grundwasserbrunnen, eine Wassergrube im Bereich des Frachthafens. Und man kann halt auch das Wassersystem einer benachbarten Stadt nutzen. Also man ist nicht ganz schnell am Ende mit der Weisheit.
Und wie lange könnten die Brennelemente in Saporischschja im Notfall ganz ohne Kühlung auskommen?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo sie stehen. Wenn sie im Reaktordruckbehälter noch stehen, was bei einem Reaktor vielleicht der Fall ist, vermutet Uwe Stolz, der Geschäftsführer von der GAS, der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit in Köln, dann dauert es ein paar Tage, ehe dann es zu heiß würde. Wenn sie im Brennelementlagerbetten stehen, dann wäre es mehr als eine Woche, wenn überhaupt nicht mehr gekühlt werde. Aber das ist halt nicht absehbar.
Dann noch ganz kurz zum Schluss die Frage, wie lange muss so eine Anlage denn insgesamt gekühlt werden? In Fukushima ist das ja heute noch der Fall.
Also wenn das jetzt normal abgeschaltet wird und nicht durch eine Havarie wie in Fukushima mit einer Kernschmelze, dann können die Brennelemente nach 5 Jahren etwa aus dem Lagerbecken genommen werden und in Trockenbehälter verpackt werden. Aber da ist man halt noch nicht.
Welches Risiko geht vom zerstörten Kachowka-Staudamm für das AKW Saporischschja aus? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Dagmar Röhrlich. Vielen Dank dafür. Wissenschaft soll Wissen schaffen mit sauber und transparent erhobenen Daten, die von anderen Fachleuten begutachtet werden. Seit einiger Zeit sorgt allerdings ein Phänomen für Diskussionen, das diesen Anspruch untergräbt. Fake-Forschung. Kommerzielle Anbieter, sogenannte Paper Mills, bieten einen Service an, der Forschenden gegen Geld helfen soll, ihre Publikationsliste aufzuhübschen. Dazu gehört zum Beispiel der Kauf einer Autorenschaft auf einem Fachartikel, dessen Inhalt und Daten durch eine künstliche Intelligenz frei erfunden worden sind. Das Problem ist bekannt, der Umfang aber nicht. Eine vor kurzem auf dem Preprint-Server MedArchive veröffentlichte Untersuchung hat jetzt eine Hausnummer genannt und damit die Debatte angeheizt. Anneke Meyer mit den Details.
Schon länger hatte Bernhard Sabel das Gefühl, irgendetwas würde nicht stimmen. Der Professor für medizinische Psychologie an der Universität Magdeburg ist auch Chefredakteur des Fachmagazins Restorative Neurology and Neuroscience. Alle Manuskripte, die bei dem neurowissenschaftlichen Magazin eingereicht werden, laufen über seinen Schreibtisch. Seit einiger Zeit waren darunter immer öfter Arbeiten, die ihn stutzig machten.
Eigentlich ging bei mir das Licht auf, dass wir hier ein größeres Problem haben, als ich in einer Laborzeitschrift das gelesen hatte.
Das war ein Bericht über einen mehr als zweifelhaften Service für Forschende. Papermills, zu Deutsch Papierfabriken, die neben unverdächtigen Lektoratstätigkeiten auch anbieten, gleich das ganze Paper zu schreiben. Plausibel und relevant klingende, aber frei erfundene Daten inklusive. Einreichen und Überarbeiten der Fake-Forschung, alles übernimmt die Papermill. Das Einzige, was Autoren und Autorinnen zu tun haben, ist, tief in die Tasche zu greifen.
Und ich sage, aha, das könnte jetzt der Grund sein und jetzt muss ich der Sache mal näher kommen und rausfinden, inwiefern meine Zeitschrift davon auch betroffen ist. Und als ich das dann getan habe und auch Autoren angeschrieben habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass auch meine Zeitschrift, Mea Culpa, auch Fake-Publikationen publiziert hat. Da war ich einigermaßen erschreckt.
Eine Erfahrung, mit der Bernhard Sabel nicht alleine ist. Mehrere hundert bereits in Fachjournalen mit Gutachterverfahren veröffentlichte Artikel wurden allein in den letzten 2 Jahren zurückgezogen, weil ihre Herkunft auf Papermills zurückgeführt werden konnte. Das Problem ist groß, sagen viele. Wie groß, das weiß niemand so genau. Nach dem Schock mit seinem eigenen Magazin beschließt Bernhard Sabel gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, zumindest die Dimension für den Fachbereich Biomedizin abzuschätzen. Anfang Mai hat die Gruppe ihre Arbeit auf dem Preprint-Server MedArchive hinterlegt. Die Ergebnisse haben sie selber erschreckt.
Je nachdem, wie sie es rechnen, also gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheitsspanne, liegt die Größenordnung von verdächtigen Arbeiten in der Biomedizin bei ca. 28%.
Tendenz steigend. Allerdings schätzt die Methode nur die Zahl der verdächtigen Manuskripte, nicht die tatsächlich gefälschten. Eine gemeinsame Analyse von 6 Verlagshäusern hatte letztes Jahr die Menge tatsächlich gefälschter Manuskripte, die zur Veröffentlichung eingereicht werden, mit 2% angegeben.
Es könnte eine geringere Zahl sein, die tatsächlich gefälscht sind. Beweisen können wir das nicht. Aber der Schluss liegt nahe und das haben wir sehr ausführlich untersucht in einer ganzen Reihe von Experimenten, dass unsere Zahl im Moment die beste Schätzung ist.
Unter Science Insidern hat diese beste Schätzung für heftige Diskussionen gesorgt. Kernkritikpunkt: Die Schätzung basiert auf einer Filtermethode, die nur auf 2 Kennzeichen anschlägt. Der Hauptautor, die Hauptautorin haben eine private E-Mail-Adresse angegeben und sie geben an, für ein Krankenhaus zu arbeiten. Das reicht, um in der untersuchten Stichprobe die allermeisten gefälschten Publikationen zu erkennen, löst aber auch oft falschen Alarm aus. Über 40% der echten Manuskripte landen ebenfalls in der Kategorie verdächtig.
Die ausgewählten Kriterien sind valide. Sie reichen aber nicht aus, um zu entscheiden, ob ein Artikel aus einer Fake-Forschungsfabrik kommt.
Joris van Rossum will das Problem nicht kleinreden, hält die 28% aber für zu hoch gegriffen. Er hat viele Jahre im Verlagsgeschäft gearbeitet. Jetzt ist er Programmdirektor des STM Integrity Hubs, eines Online-Dienstes, der mit einer Vielzahl von Kontrollkriterien helfen soll, zu verhindern, dass Manuskripte aus Papermills es überhaupt in den Review-Prozess schaffen. Seit April ist die Webseite live. Um Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob die Fake-Quote momentan eher bei 2 oder über 20% liegt, reicht die Datenbasis noch nicht. So oder so, gehandelt werden muss jetzt, meint nicht nur Joris van Rossum.
Papermills sind ein Problem für das Vertrauen in die Wissenschaft. Wir sind ein Ökosystem, das sehr stark auf Glaubwürdigkeit fußt. Die Papermills betreiben perfiden Missbrauch und benutzen dafür Technologie, die oft absolut state of the art ist. Wir müssen dem mit den gleichen Mitteln entgegentreten.
Mit immer besserer und klügerer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT wird das Problem weiter wachsen. Es ist ein bisschen wie ein Wettrüsten, von dem viele noch gar nichts mitbekommen haben.
Anneke Meyer über eine Studie, die den Anteil erfundener wissenschaftlicher Publikationen abschätzt. Die Zahl der Fake-Studien würde in diesem Preprint vermutlich überschätzt. Die Arbeit sei aber sehr wichtig und weise auf ein weithin unterschätztes Problem hin. Das hat Ulrich Diernagel gesagt, Neurowissenschaftler an der Charité und Gründungsdirektor des Quest Center für verantwortungsvolle Wissenschaft am Berlin Institute of Health. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage war, diese erfundenen Studien, von denen wir gerade gehört haben, die werden doch bei Fachjournalen von Forschenden aus der jeweiligen Disziplin begutachtet. Wie kann es überhaupt sein, dass die Fälschungen dabei nicht auffallen?
Naja, da gibt es sicher mehrere Erklärungen dafür. Eine ist die, dass der Gutachtungsprozess vielleicht doch nicht so wasserdicht und gut ist und so rigoros gemacht wird in vielen Fällen, wie es sein müsste. Ein zweiter Grund ist wahrscheinlich der, dass viele dieser Arbeiten tatsächlich sehr, sehr gut gemacht sind, also gut gefälscht sind mit anderen Worten. Und es für einen Gutachter, der am Schreibtisch sitzt und so etwas liest, der also nicht vor Ort ist und sozusagen hinter die Türen dieser Labore schauen kann, sehr schwer einzuschätzen ist. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden.
Mhm. Wenn wir mal auf die Risiken schauen, die mit solcher Fake-Forschung verbunden sind, wo sehen Sie da besonders Probleme, zum Beispiel, wenn man auf den medizinischen Bereich schaut, wenn da sozusagen ja völlig erfundene Daten dann irgendwann kursieren?
Ja, dort ist es eben so, dass wir uns aufgrund von solchen wissenschaftlichen Arbeiten ja unsere Therapien bestimmt werden, insbesondere wenn Evidenz synthetisiert zusammengeführt wird aus verschiedenen Arbeiten. Und wenn in diese Arbeiten, die dort eingehen, in diese Bewertung von Therapien eben voll erfundene Evidenz steckt, dann kann man sich, glaube ich, sehr einfach vorstellen, dass das zu sehr schlechten Ergebnissen führen kann und gelinde gesagt als absolut kriminell bezeichnet werden muss.
Warum funktioniert denn dieses Geschäftsmodell der Paper Mills überhaupt? Gut, auf der einen Seite natürlich die finanziellen Interessen, aber auf Seiten der Forscherinnen und Forscher?
Wir leben in der Akademie in einer sogenannten Reputationsökonomie. Das heißt, unsere Drittmittel, die wir einwerben, aber auch unser persönliches Fortkommen in den akademischen Karrieren hängt von gewissen Indikatoren ab, von gewissen Messgrößen. Und eine dieser Messgrößen, und das immer stärker, sind Artikel geworden. Und da nicht der Inhalt dieser Artikel so sehr, sondern häufig die schiere Anzahl der Arbeiten und in welchen Journalen sie veröffentlicht wurden, egal was in dem Artikel drinsteht. Das zeigt einfach nur, dass wir hier sozusagen an einer Zahl festmachen, ob jemand eine bestimmte Karrierestufe ersteigen kann. Und damit, glaube ich, ist auch erklärt, warum sowas attraktiv ist, sich sowas in den Lebenslauf hineinzuschreiben.
Wenn Sie das nochmal zusammenfassen, welche Gegenmaßnahmen könnten und sollten dann gegen diese Form der Fake-Forschung ergriffen werden?
Ich denke, zunächst müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Eigene Nase meine ich also die der Wissenschaftler. Wir leben ja in einem System des Peer-Reviews und auch der Peer-Beurteilung. Das heißt, wir beurteilen uns gegenseitig, auch im akademischen Fortkommen, auch in unseren Drittmitteln, die wir einwerben. Und das heißt ganz einfach, dass wir in den Kommissionen, in denen wir als Wissenschaftler sitzen und diese Bewertungen machen, eben nicht auf Zahlen gucken müssen, also wie viele Publikationen hat jemand und vielleicht nicht mal so sehr, in welchem speziellen Journal das war, sondern wir müssen uns die Mühe machen, in diese Arbeiten selber hineinzuschauen und sozusagen das gesamte Oeuvre, das Werk einer Person zu beurteilen. Und das aus naheliegenden Gründen, aus Zeitgründen, aber das ist eben nicht akzeptabel letztendlich, findet immer weniger statt. Und das muss natürlich komplementiert werden, auch auf Seiten zum Beispiel der Fördergeber, die uns das Geld geben für die Forschung, wenn die also Ausschreibungen machen, dass die eben solche Kriterien nicht einführen und bei der Beurteilung nicht benutzen, wie viele arbeiten und so weiter. Also ich glaube, das System ließe sich bei einer Änderung dieser Reputationsökonomie, die wir wirklich brauchen, relativ leicht aushebeln.
Ulrich Diernagel von der Charité in Berlin über erfundene wissenschaftliche Studien und was dagegen unternommen werden sollte.
Quantentechnologie. Im Realitätscheck.
Digitale Daten abhörsicher übertragen, das ist eine der Grundvoraussetzungen fürs Bezahlen im Internet. Nur sind die derzeit genutzten Verschlüsselungsverfahren nicht hundertprozentig sicher. Mit viel Rechenpower könnten sie geknackt werden. Eine Lösung bietet die Quantenkryptographie. Bei ihr erfolgt die Verschlüsselung durch Lichtquanten, was die Sache abhörsicher machen soll. Regierungen, Banken und Geheimdienste nutzen die Technik teils schon seit Jahren. Auf breiter Front durchgesetzt hat sie sich aber noch nicht. Woran das liegt und ob die Quantenkryptographie bald doch noch durchstarten könnte, hat Frank Grotedüschen in Erfahrung gebracht.
It's a very new way of doing cryptography.
Es ist eine neue Art von Kryptographie.
In der Kryptographie benötigt man einen geheimen Schlüssel. Und das Hauptproblem ist, wie lässt sich dieser Schlüssel sicher zwischen Sender und Empfänger austauschen? Er gilt als einer der Erfinder der Quantenkryptographie, Nicolas Gisin von der Universität Genf. Die Idee hinter seiner Methode? Der digitale Geheimschlüssel wird mit Hilfe von Lichtquanten übertragen, mit Photonen. Und die reagieren auf Lauscher und Datendiebe ungemein empfindlich. Man kodiert den Schlüssel in einzelnen Photonen, jedes Lichtquant ein Bit, und schickt sie vom Sender zum Empfänger. Diese Photonen sind äußerst fragil. Würde ein Lauscher sie abfangen, würde er ihre Quantennatur unweigerlich zerstören. Das würden Sender und Empfänger bemerken. Sie könnten die Übertragung des Geheimschlüssels abbrechen. Stellen Sie keinen Abhörversuch fest, können Sie sich sicher sein, Ihr Schlüssel ist wirklich geheim. Im Labor wird das Verfahren schon lange beherrscht. Auch kommerzielle Produkte sind schon auf dem Markt. Unter anderem vom Unternehmen ID Quantique, das Nicolas Gisin vor 20 Jahren gegründet hat. Doch durchsetzen konnte sich die Technik noch nicht.
Das Problem ist einfach, dass wir noch keine Devices wirklich im harten Produktiveinsatz haben. Und der Markt ist halt auch noch nicht so richtig aussortiert.
Sagt Ilja Gerhardt, Physiker an der Universität Hannover. Bislang wird die Technik eher sporadisch eingesetzt, zum Teil nur zu Testzwecken. Der Grund?
Wir haben immer noch grundsätzlichen fundamentalen Forschungsbedarf an diesen Geräten.
Zwar ist die Quantenkryptographie an sich wirklich zu 100% abhörsicher. Das Drumherum allerdings scheint angreifbar.
Ein möglicher Angriffspunkt sind halt eben diese Interfaces von diesen Quanten hinter in die klassische Welt.
Eine Schwachstelle könnten jene Detektoren darstellen, die die Lichtquanten beim Empfänger auffangen.
Ich kann auch auf der Übertragungsstrecke zum Beispiel den Empfänger ein bisschen verwirren, schicke ich einen starken Laserpuls und der denkt hoch erstmal, was mache ich jetzt damit? Ist das jetzt ein Klick gewesen oder nicht?
Wodurch ein Lauscher das System austricksen könnte. Problematisch auch der Umstand, dass Sender und Empfänger ihre Quantenkommunikation stets präzise synchronisieren müssen. Klappt das nicht, könnten Datendiebe auf die übertragenen Inhalte schließen. Um solche Sicherheitslücken zu erforschen, nutzen Ilja Gerhardt und seine Leute eine spezielle Glasfaser zwischen Hannover und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
Wir können da einzelne Photonen oder einen abgeschwächten Laser durchschicken.
Für eine sichere Synchronisierung sollen Atomuhren auf beiden Seiten sorgen, in Hannover wie in Braunschweig. Die Idee?
Wir schicken Quanten, zum Beispiel für 10 Sekunden, und dann haben wir einen bestimmten Uhrenvergleich, schicken zum Beispiel einen starken Laser dadurch und synchronisieren die Uhren wieder und können dann wieder 10 Sekunden Quantensignale schicken zum Beispiel.
Der Uhrenvergleich könnte helfen, potenzielle Sicherheitslücken zu schließen. Doch da wären noch weitere Herausforderungen. Bislang ist die Reichweite der Technik beschränkt auf wenige hundert Kilometer. Spezielle Zwischenverstärker, sogenannte Quantenrepeater, könnten dieses Problem beheben, müssen aber noch entwickelt werden. Und?
Es gibt praktische Gesichtspunkte, nämlich kann ich das wirklich integrieren? Wie passt das in Bestandsinfrastruktur? Welche Zertifizierung brauche ich auf der Sicherheitsseite? Welche Standards brauche ich auf der Produktseite? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele offene Fragen.
Sagt Ulrich Eismann vom Startup Keyquant aus Fürth. Immerhin wollen diverse EU-Initiativen diese Fragen nun klären, um den Boden für die Quantenkryptographie zu bereiten. Parallel dazu arbeiten Eismann und seine Leute daran, die Kosten für die Geräte zu senken. Heute liegen sie noch im sechsstelligen Bereich.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese doch recht große, teure, komplexe Technologie klein und günstig und unsichtbar zu machen, sodass sie einer Vielzahl von Endanwendern entgegenkommt und als Angebot bereitstehen wird in der Zukunft.
In ein paar Jahren will das Startup die Technik auf einen Chip packen und dadurch deutlich billiger machen. Was wohl die Voraussetzung wäre für einen durchschlagenden Markterfolg.
Da redet man dann über Finanzdaten, die Banken miteinander austauschen. Da spricht man über Gesundheitsdaten, die hin und her geschoben werden zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen. All das sind Daten, die eine Langzeitsicherheit brauchen und demzufolge gute Kandidaten für Quantenkryptographie-Verschlüsselung sind.
Quantentechnologie im Realitätscheck. Reife der Technologie.
8 von 9. Es gibt schon Produkte, aber sie sind teuer und funktionieren nur mit Einschränkungen.
Disruptives Potenzial.
Vorerst begrenzt.
Einzug in die Praxis.
Ist schon erfolgt. Doch um der Technik zum Siegeszug zu verhelfen, muss sie deutlich weiterentwickelt werden.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages angekommen. Heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
Chinesische Forscher wollen 11 Kilometer in die Erdkruste hineinbohren. Die Tiefenbohrung wurde gestern in einer Wüste im Tarim-Becken in Chinas nordwestlicher Region Xinjiang gestartet. Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Den Plänen nach soll der schmale Schacht in rund 1,5 Jahren eine Tiefe von 11.100 Metern erreichen. Das Projekt gilt als Teil der von der chinesischen Regierung forcierten Bemühungen, Neuland zu erforschen, sei es im Weltraum, der Tiefsee oder eben unter der Erdoberfläche.
Eine Gentherapie ersetzt die Sterilisation von Katzen.
Forschende aus den USA haben einen neuen Ansatz zur Geburtenkontrolle bei streunenden Katzen entwickelt. Anstatt die Tiere einzufangen und mit einem chirurgischen Eingriff zu sterilisieren, soll eine gentherapeutische Spritze ausreichen, damit sie nicht mehr trächtig werden. Die Methode ist im Fachjournal Nature Communications beschrieben. Über ein Virus als Vektor wird ein modifiziertes Gen in einen Beinmuskeln der Katzen eingeschleust. Es führt dazu, dass die Muskelzellen fortan das sogenannte Anti-Müller-Hormon produzieren, kurz AMH. Normalerweise wird AMH nur in geringen Mengen allein in den Eierstöcken gebildet. Ein dauerhaft erhöhter AMH-Spiegel im Körper verhindert den Eisprung. Versuche zeigten, dass eine einzelne Injektion ausreicht, um über Jahre hinweg als Verhütungsmittel zu wirken, ohne negative Folgen für die Katzen.
Vertrauensbuttons könnten die Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Medien reduzieren.
Bisher gibt es zum Beispiel auf Facebook den Like-Button, mit dem man Posts gutheißen kann. Die Beiträge werden dann anderen Nutzern aus dem eigenen Facebook-Freundeskreis bevorzugt angezeigt. Allerdings trägt dieses System auch zu einer weiten Verbreitung von Fake News bei. Eine Forschergruppe in den USA hat in Versuchen mit fast 1000 Personen getestet, was passiert, wenn man Nutzern statt eines Like-Buttons die Möglichkeit bietet, einen Beitrag als glaubwürdig oder nicht glaubwürdig zu markieren. Das Ergebnis: unterm Strich wurden dann viel weniger Falschinformationen geteilt. Unter anderem, weil Teilnehmer offenbar ein Interesse daran hatten, mit ihren Posts in der Öffentlichkeit als möglichst glaubwürdig dazustehen. Die zugehörige Studie ist im Fachjournal Cognition erschienen.
Die EU-Kommission hat den ersten RSV-Impfstoff zugelassen.
RSV steht für respiratorisches Syncytialvirus. Das ist ein verbreiteter Erreger, der leichte erkältungsähnliche Symptome hervorruft. Bei älteren Menschen mit Herz- und Lungenkrankheiten kann er aber auch zu schweren Lungenentzündungen führen. Die EU-Kommission hat heute den Einsatz des RSV-Vakzins Arexvir des Herstellers GlaxoSmithKline genehmigt, allerdings beschränkt auf Erwachsene ab 60 Jahren. In klinischen Studien war nach einer Impfung mit Arexvir das Risiko schwerer Krankheitsverläufe bei Patienten mit Vorerkrankungen um mehr als 90% reduziert.
Die Arktis könnte schon in den 2030er Jahren im Sommer fast komplett eisfrei sein.
Und damit gut ein Jahrzehnt früher als Klimamodelle bisher prognostizieren. Das schreiben koreanische Forscher im Fachmagazin Nature Communications. Sie haben die Ergebnisse von Klimasimulationen mit dem beobachteten realen Meereisverlust für die Jahre vor 2019 verglichen. Daraus errechneten sie Korrekturfaktoren, die sie dann auf die von den Modellen prognostizierten Meereisflächen bis zum Jahr 2100 anwendeten. Die Ergebnisse fallen deutlich pessimistischer aus als die Einschätzung des Klimarates IPCC.
Sternzeit, 7. Juni. Schöner wohnen auf Mond und Mars. NASA, ESA und Co. setzen auf eine dauerhafte Rückkehr zum Mond. Damit sich Menschen im Moon Village, dem Monddorf, auch längere Zeit wohlfühlen, dürfen die Behausungen nicht so karg sein wie in den 60er Jahren. Daher erforscht die Ingenieurin Christiane Heinicke die extraterrestrische Habitation, wie Fachleute sagen. Sie hat bereits selbst unter marsähnlichen Bedingungen gelebt, auf einer Station an einem Vulkanhang in Hawaii. Die Crew musste ein Jahr lang völlig isoliert auf engem Raum auskommen. Solche Erfahrungen fließen in die Konzeption künftiger Mond- und Marsbasen mit ein. Wie sich zeigt, sind Fenster für den Stationsalltag sehr wichtig, damit die Besatzung in die Umgebung blicken kann. Außerdem braucht jedes Mitglied einen ruhigen Rückzugsraum. In der Raumfahrt müssen Systeme üblicherweise möglichst klein und leicht sein. Dann lassen sie sich mit dem geringsten Aufwand ins All schießen. Für eine Mondbasis aber müssen die Fachleute völlig umdenken. Die Besatzung will in die Landschaft schauen, so wie die Aussichtskuppel der beliebteste Ort auf der Internationalen Raumstation ist. Etwas Privatsphäre hilft gegen den Mondkoller. Für besseren Zusammenhalt der Crew sorgt ein Platz für gemeinsame Aktivitäten wie Essen oder Filmabende. Dieser Raum sollte eine höhere Decke haben, damit nicht überall ein Gefühl der Enge herrscht. Bis all dies auf dem Mond umgesetzt wird, vergehen noch viele Jahre. Doch schon jetzt läuft die Planung, wie es sich in der staubigen Ödnis länger aushalten lässt als nur ein paar Tage.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören.